SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juli und August. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Aus der Jury zu Gast ist Maike Fessmann, Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesspiegel. Klaus Nüchtern ist aus Wien angereist. Er ist Literaturkritiker unter anderem für das österreichische Magazin Falter. Und Jan Wiele, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Iris Atzwanger und Johannes Schmidt vom Mainzer Staatstheater 4 kleine Passagen vorlesen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der aktuellen SWR-Bestenliste und es ist eine Gedichtauswahl der geheimnisvollen kanadischen Lyrikerin Evay H.D. Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen, heißt der Titel aus dem Hansa Verlag. Die Gedichte wurden von Anne-Christine Mittag und Steffen Popp aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Und in dem Buch sind dann auch schon beide Fassungen abgedruckt. Maike Fessmann, wir wissen nicht viel über H.D., nur dass sie aus Toronto kommt und neben Gedichten auch ein Drehbuch geschrieben hat. Die Autorin geizt ganz offensichtlich mit biografischen Angaben. Was lässt sich denn über ihre Lyrik sagen?
Also die Gedichte sind wunderbar widerborstige Gedichte, sehr widersprüchlich. Sie erzählt von Sehnsüchten, von Emotionen, die nie eindeutig sind. Ein langes Gedicht zum Beispiel ist ein kanadischer Roadtrip, wo sie von Vancouver nach Toronto fährt mit einem Freund. Und da mischt sich so etwas wie der Wunsch nach Weite und gleichzeitig der Wunsch nach Wohnen, Ankommen, vor Ort sein. Ihr Freund Sky macht sich drüber lustig, der sagt, du willst in jedes Haus einziehen. Und sie haben sehr viel Zeit, sich da zu unterhalten auf dieser Strecke und sprechen über Musik, über The Who, über Queen. Und sie sprechen über alle möglichen Dinge des Lebens, zum Beispiel, dass der Bruder sehr viel besser performt als sie. Und sie erzählt, dass sie, wenn sie so eine Spritze im Dreck sieht, immer noch denkt, da hat jemand Spaß gehabt. Also über Drogen und Exzess. Und am Ende, es sind ja mehr als 4000 Kilometer, hat man so einen Einblick sowohl von der kanadischen Landschaft als auch von der Lebenslandschaft dieses lyrischen Ichs. Also viele Gedichte sind so ein bisschen erzählend. Es gibt auch eines über eine Großtante, ein wunderbares Gedicht, Anmut, in dem die Beerdigung dieser Großtante beschrieben wird, über die es heißt, sie war interessant und sie hat immer auf die Nichte geachtet und hat ja mal erzählt, dass das Wichtigste bei einer Abendveranstaltung ist, dass man auf einer Toilette die Schuhe wechseln kann, weil jeder Abendschuh irgendwann drückt. Und es sind oft solche kleinen Erzählungen in so einem widerborstigen Ton. Der Sound ist sehr wichtig bei ihr. Es ist eigentlich ein bisschen wie Popsongs. Deshalb ist es auch sehr gut, dass dieser Gedichtband zweisprachig ist. Also die englischen Originaltexte sind mit abgedruckt und das halte ich schon für sehr wichtig, weil der Klang entscheidend ist. Wir werden nachher 2 Gedichte hören. Man weiß biografisch nicht so viel über sie. Sie hat einen ganz tollen Kurzfilm mit Charlie Kaufman gemacht, ja. Einen 20-minütigen, wenn Sie Zeit haben, müssen Sie sich den anschauen. Schakale und Glühwürmchen heißt er. Und sie hat auch für einen anderen langen Film von Charlie Kaufman ihr Gedicht Bone Dog beigesteuert, das in diesem Band ist. Also eigentlich eine Autorin, die man damit in Deutschland zum ersten Mal erleben kann, die man entdecken kann. Und dieser Gedichtband ist zusammengefügt aus 3 anderen Gedichtbänden. Und sehr schön, dieses Titelgedicht, Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen, das ist absolut das Kürzeste und es heißt einfach Ja. Und auch das wirkt sehr eindeutig, aber was heißt es, wenn die Überschrift heißt, wenn alle deine Freunde vom Felsen springen? Ja.
Die Gedichte, die wir jetzt hören werden, sind ein bisschen länger, das verspreche ich Ihnen. Und um einen Eindruck zu bekommen von der Lyrik von Evay H.D., hören wir jetzt nun 2 Gedichte und die trägt Iris Atzwanger vor. Bitte sehr.
Meteore. Es ist Sommer. Auf den Straßen riecht's nach Maulbeeren, Pisse und 2 Monate alter Liebe. Wie riecht Liebe nach 2 Monaten? Nach Maulbeeren und Pisse vermutlich. Nach Chlor vom Nachtschwimmbad. Auch nach neuen Klamotten von Sears. Dem Neuwagenduft frischer Sommerkleider an schlingernden 20-Jährigen, die die Bowl des Gehsteigs in Stöckelsandalen bezwingen. Nichts stinkt an Vergessen. Falls aber doch, wäre es wohl ein Geruch nach Sommer. Die schlanken Männer, die sich von Bar zu Bar ducken, den Ehering in einer Hosentasche, in der rechten Faust vergessend, und der vergessene, faulende Müll vor jedem Haus in diesem Viertel. Und die Teenies, die sich mit ihren Starkbierflaschen im Park verkriechen. Auch sie im September vergessen. Jeden Sommer bin ich aufs Neue verliebt in dich. Nur eine Woche, einen Tag. Diese bleiernen Nächte aus Hitze, der Geruch von Leinsamenöl und Vasol, einem alten Mann, der am Hafen Taue flicht. Angenehm leicht ist das Vergessen, wie eine Frau, die Pferde liebt. Oder dieser eine Song, den du in jenem Sommer endlos hörtest, als wir die Planeten verrückten. Und die Sterne dazu, bis zum August. Da stürzten sie ab. Und wir, nicht ganz so glorreich, ihnen nach. Die Jungs in der Pizzeria. Wein aus der Dose, aus dem Glas trinken. Holzbänke. Handschuhe. Davon bewegt sein. So und dann so. Die jungen Pizzatypen. Ersatzfiguren zum Anbeißen. Wie Jungs, die ich geliebt haben könnte. Sie hätten es sein können. Bouquet von Zinnfandellippen. Schöne Hände, schlaksige Glieder. Ihr unbefangenes Feixen. Die Süße darin. Der Überfluss. Schmeißen den Laden. Die gereizte Haut unterm Kragen. Du würdest am liebsten über die Stelle streichen mit kühlen Fingern, Händen. Früher hättest du das gewollt, auch bekommen oder nicht. Am ganzen Körper die Bomben lodern lassen, dieses Lied dann gelöscht, sein weindunkles Flämmchen dich wieder weggeknallt. Zurückgewandt zur Hitze, Jugend, die aufgeht wie Teig im heißen Ofenmund.
Iris Atzwanger las aus den beiden Gedichten Meteore und die Jungs in der Pizzeria von Eva HD, aus dem Englischen übersetzt von Anne-Christine Mittag und Steffen Popp, aus dem Band Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag und es steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Jan Wiele, die Jugend geht in dem gerade gehörten Gedicht auf wie ein Teig im heißen Ofenmund. Es sind ja solche anschaulichen Bilder, die sehr charakteristisch sind für die Lyrik von Eva HD. Manchmal kippen solche Szenen auch ins Fantastische. Gibt es so etwas wie thematische Leitmotive in den Gedichten? Was treibt diese Lyrikerin um?
Ja, ich würde erst noch vorausschicken, wenn ich das darf, dass ich lange nicht mehr so begeistert von Lyrik war. Was die zusammenbindet, wurde schon zum Teil gesagt. Es ist zum einen das Stichwort Amerikaner, also das schließt Kanada und Nordamerika und USA für mich mit ein. Es knüpft an, ein bisschen auch an Beat Poetry, würde ich sagen, geht zurück zu Jack Kerouac und so weiter, ist narrativ, aber es ist eben auch metaphorisch, lyrisch von erster Güte, finde ich. Es bleiben viele Sachen hängen. Wenn ich noch ganz kurz der Lesung 2 Ministellen hinzufügen darf, also sowas wie: Der Wind winselt im Schornstein wie ein Wodka-dürrer Säufer.
Ja? Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen.
Ja, siehst du, da sind wir schon 2. Oder auch prophetisch: Die Schotten ziehen von Pub zu Pub. Portugal gewinnt wieder ein Fußballspiel. Ja? Woher wusste sie das? Und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage. Es hat für mich über dieses sozusagen traditionell Amerikaner-Motivische hinaus noch einen schönen, witzigen, feministischen Touch. Der kommt immer bei der Beschreibung von Männern ganz gut raus. Und zum Beispiel, diese Passage muss ich einfach nur kurz erwähnen. Während er rauchte, dachte er lange und hart über die Frauen nach, die er im Leben liebte. Seine Mutter und die anderen. Und das war noch nicht der Witz. Jetzt kommt's. Nichts ist so lang und hart, wie er hofft. Okay.
Ja. Klaus Nüchtern, Sie haben ja gerade auch schon zum Besten gegeben, was Ihre Lieblingsstelle ist. Klaus Nüchtern ist übrigens ein Kritiker, der gerne mit englischen Originalausgaben zu den Diskussionen der Bestenliste kommt. Daher werde ich ihn gleich mal nach der Übersetzungsarbeit befragen. Hier, dankenswerterweise, ist alles schon in einem Band abgedruckt. Lyrikübertragungen, würde ich ja sagen, sind eine ganz besondere Herausforderung, weil es eben nicht nur darum geht, die Vorlage zu übersetzen, sondern in gewisser Weise auch nachzudichten. Deshalb ist, und das kann man vielleicht noch als Information nachreichen, neben der Lektorin und Übersetzerin Anne-Christine Mittag nämlich auch ein Dichter mit am Werk, nämlich Steffen Popp. Also, Herr Nüchtern, wie würden Sie deren Übersetzungsarbeit beurteilen?
Zunächst einmal vielleicht irgendwie eine Bestätigung, klar. Das so, Lyrik ist jetzt noch zum Übersetzen noch eine besondere Herausforderung, weil man eine Entscheidung treffen muss, ja. Also folgt man irgendwie dem Bildrepertoire, legt man das Schwergewicht auf die Semantik oder versucht man die Klanglichkeit in die Zielsprache zu retten? Und das ist immer unweigerlich mit Verlusten verbunden, weil wenn man das eine macht, verfehlt man in der Regel fast notwendig das andere. Ich bin nicht glücklich mit der Übersetzung, weil die zum Teil einfach falsch ist, ja. Es gibt einfach Dinge, die sind einfach falsch übersetzt und von denen, wo ich es nicht verstehe, warum sie falsch übersetzt sind. Der Wodgedürre, der ist wunderbar übersetzt. Miles an hour mewling in the chimney like a vodka thing drunk. Das steht natürlich auch in einer bestimmten Tradition, die reicht von den Metaphysical Poets des 16. Jahrhunderts, John Donne, bis zu T.S. Eliot, also besonders kühne Vergleiche zu bilden. Also zum Beispiel, wenn Sie denken an T.S. Eliot, let us go then you and I when the evening is stretched out against the sky like a patient etherist upon a table. Der Abend liegt da wie ein betäubter Patient am Tisch. Das wird leider nicht immer getroffen und ich kann zwei, drei Stellen nur zitieren. Zum Beispiel, your mother's index finger shares a strand of stars with her sisters. Ist nicht schwer zu übersetzen, denn der Zeigefinger der Mutter teilt eine Kette aus Sternen mit ihren Schwestern. Übersetzt ist es, der Zeigefinger deiner Mutter schenkt ihren Schwestern eine Kette aus Sternen. Warum das so übersetzt ist, begreife ich schlicht nicht. Eine andere kleine aus diesem wunderbaren Begräbnisgedicht mit der Tante. You're wearing your best black jeans and your cashmere funeral cardigan and your black biker boots. Eine sehr schlichte Passage. Dreimal kommt das Wort deine vor. Wie wird es übersetzt? Du trägst deine beste schwarze Jeans, okay, und deinen Kaschmirstrick, Klammer, den für Beerdigungen, dazu schwarze Bikerboots. Das ist einfach zerstört, das ist aufgeblasen. Das Wort Kaschmirstrick, was soll das? Da kommt die ungute Assoziation Strick zum Erhängen dazu. Strick, das ist aus Bekleidungskatalogen ein Wort. Niemand sagt, du trägst deinen besten Kaschmirstrick. Das heißt einfach deine Funeral Cardigan, deine Weste, deine Begräbnisweste, ja. Und dann wird auch noch diese Klammer, den für Beerdigung, dazu schwarze Bikerboots. Das ist einfach aufgeblasen und bringt den Rhythmus und die Prägnanz dieser Sprache überhaupt nicht rüber.
Ich würde mal sagen, das sind klare Worte zu der Übersetzung. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass da oft knarzt und nicht präzise genug und nicht schön genug
Also leider Gottes muss ich ins gleiche Horn stoßen. Also ich finde es einen wunderbaren Gedichtband mit dem Englischen dazu. Und ich habe eigentlich die deutsche Übersetzung eher so ein bisschen als eine Art von Serviceleistung begriffen, die den englischen Klang unterstützt. Und genau die gleiche Stelle mit diesem Strickcardigan, da bin ich auch drüber gestolpert und dachte mir, warum in Gottes Namen kommt da diese Klammer? Und warum sagt man nicht einfach, deine Jacke aus Kaschmir? Das könnte man noch einen wunderbaren Zeilenbruch machen, Jacke aus Kaschmir auf die andere Seite, dass dieses Kaschmir noch betont wird. Denn die Stärke des Bildes ist ja ganz eindeutig. Sie trägt bei der Beerdigung diese Biker-Boots und nicht die Schuhe, die man ausziehen muss, weil sie drücken. Aber sie hat eben diese Kaschmirjacke. Wie wir alle wissen, ist das ein edles Material, das man normalerweise nicht, meistens nicht trägt, wenn man Biker-Boots trägt. Und die Betonung, dass sie das eigentlich für die Beerdigung der Tante macht, ist so eindeutig, ja, und lässt sich so leicht übersetzen, dass ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum sie das machen. Also ich habe mich gefragt, woher das kommen könnte, und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass sie das zu zweit übersetzt haben, dass es praktisch so die Lektorin gewisserweise für die inhaltliche Rohübersetzung und Steffen Popp, der ein sehr, sehr guter deutscher Lyriker ist, der aber eindeutig sozusagen auf der Seite des Pathos steht und nicht auf der Seite der Lakonie, der dann vielleicht immer noch mal oben ein bisschen was draufgeschraubt hat und manchmal des Guten zu viel getan hat. Trotzdem bleibt es so, dass man die Gedichte auch auf Deutsch sehr gern liest. Nur an solchen Stellen gibt es diesen Moment, wo man stolpert und dann auf die andere Seite liest und sagt, nee, das kann eigentlich nicht wahr sein, weil das auf Englisch so einfach und auch so gut klingt. Das ist ohne Not.
Manchmal. Stimme teilweise zu, aber ihr seid zu hart. Zum Beispiel beim Lautmalerischen ist es auch teils schön übersetzt. Da ist eine Stelle, bei Bob Dylan heißt es The Jingle Jangle Morning, hier heißt es Ting Tang und im Deutschen heißt es das Pling Plong Geplatter des Regens. Ist doch schön.
Ja, ja.
Das ist hin und gut, wieder, ja.
Ist auch was richtig. Mir war das nicht bewusst, dass es sozusagen eine Kompilation aus drei verschiedenen Gedichtbänden ist, weil ich habe mir eigentlich schon gedacht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also alleine, wenn man jetzt auf den Zeilenbruch schaut, ne, da gibt es halt eben diese sehr, sehr schlanken gearbeiteten Gedichte und dann gibt es wieder diese sehr epische Roadmovie quasi. Und mir hat ein bisschen gefehlt, was ich von einem Album, also so im klassischen Sinne, mir erwarte.
Eine editorische Notiz vielleicht, auch warum die das ausgewählt haben, gerade die drei.
Ich erwarte mir dann von einem Gedichtband schon auch, dass er sozusagen eine innere Dramaturgie hat, irgendein Thema, das ich feststellen kann, was es sozusagen zusammenhält. Und das ist schon recht disparat. Da haben wir gedacht, das ist eigentlich eher eine Playlist, die sich jemand zusammengestellt hat, als das, was wir Menschen meiner Generation unter einem Album verstanden haben.
Der Lyrikband, Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen, von Evey HD, mit einer deutschen Übersetzung von Anne-Christine Mittag und Steffen Popp. Das Buch aus dem Hansa Verlag steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zu Platz 3 und zum neuen Werk von Babi Markowitsch, die im vergangenen Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse für ihren skurrilen Geschichtenband Mini-Horror erhalten hat und die nach dem überraschenden Erfolg vom österreichischen Residenzverlag zu Rowohlt gewechselt ist. Und das neue Buch ist jetzt auch im Rowohlt Verlag erschienen. Stehlen, Schimpfen, Spielen lautet der Titel einer Poetikvorlesung, die aber viel mehr ist als ein akademischer Vortrag. Maike Fessmann, mit welcher erzählerischen Anlage überrascht uns denn Markowitsch dieses Mal?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich unterhaltsame Poetikvorlesung, finde ich. Sie beschreibt eigentlich das Entstehen dieser Poetikvorlesung, dass sie nämlich die 2 Jahre vorher ausgemacht hat und diesen schönen Titel Stehlen, Schimpfen, Spielen so mal so in die Runde geworfen hat. Man musste ja immer Titel erfinden. Und jetzt sitzt sie da und soll das Ding schreiben und dann erfindet sie so einen Countdown. Ein Countdown in 13 Tagen. Da zählt sie runter und versucht eigentlich alles reinzubringen, was ihr gerade so einfällt. Und natürlich zunächst eigentlich die ironische Klage darüber, dass sie diesen Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, der mit Interviews verbunden ist und so weiter. Und der sie nun auch nochmal abhält vom Schreiben. Und die Art, wie sie das macht, aus dem Nichts, was aus dem Hut zaubern, aus dem Lamento eine Vorlesung zu generieren, das finde ich schon ziemlich clever gemacht. Und natürlich hat sie viel gelernt bei Thomas Bernhard. Ihr erstes Buch hat sich auf Bernhards Erzählung Gehen bezogen und hieß Ausgehen. Und das hat sie damals noch auf Serbokroatisch geschrieben. Sie ist 1980 in Belgrad geboren. Und mit der Ausgehszene in Belgrad hat sie diesen Gehentext überschrieben, den Rhythmus, die Art von Bernhard übernommen. Und das scheint für sie auch was, also eigentlich diesen Treif, den benutzt sie sehr gut. Und sie hat es geschafft damals, muss man dazu sagen, weil wir jetzt diese beiden Verlage erwähnt haben, Residenz und Rowohlt. Sie hat es damals geschafft, den Surkamp Verlag dazu zu bekommen, die Rechte von Thomas Bernhard freizugeben für diesen Text.
Die waren, wenn ich mich richtig erinnere, zunächst gar nicht erfreut darüber. Die wollten das erst verhindern.
Genau, die waren gar nicht erfreut darüber. Und damals war noch die sehr gestrenge Petra Hart für die Lizenzen zuständig. Und dann hat sie offenbar an sie geschrieben, ich bitte auf den Knien meines Herzens mit einem Kleist-Zitat und hat versprochen, es ist eine Auflage von 500, kein Mensch wird das lesen. Und so hat sie dann erwirkt, dass sie das benutzen darf. Und das Tolle ist aber, dass sie es dann geschafft hat, die Übersetzung dieses Buchs auch noch bei Surkamp unterzukriegen. Also es ist eine Autorin, die weiß, wie man Literatur macht und die auch weiß, wie Literaturbetrieb geht und die mit dieser komischen Art sehr, sehr weit kommt, finde ich. Wie gesagt, sie hat das 2024 dann in Salzburg gehalten, diese Poetikvorlesungen. Und sie erzählt eigentlich auch aus ihrem Leben, also von der Bombardierung Belgrads, von solchen Dingen wie dem Klassenbuch, das es in ihrer Klasse gab, in dem sie betont, dass die Gewalt dieses Klassenbuchs institutionelle Gewalt war und nicht physische, immerhin. Und macht so einen Durchgang durch ihre Literatur. Und was ich sehr schön finde, ich glaube, wir hören die Stelle sogar, dass sie sagt, ich bin die Marie Kondo der Literatur, ich räume auf in der Literatur und ich habe immer die schwachen Stellen im Blick. Und entweder kommen sie raus oder sie werden aufgepeppt und mit Übertreibung interessanter gemacht.
Genau so ist es. Wir hören jetzt die Lesestelle, um einen Eindruck vom Sound, und hier trifft, glaube ich, dieser Begriff Sound ganz gut zu, um einen Sound dieser Poetikvorlesung zu erhalten. Der Ausschnitt aus Stehlen, Schimpfen, Spielen trägt nun wieder Iris Atzwanger vor. Bitte sehr.
Ich streiche alles weg, was mir langweilig vorkommt. Wie damals, als wir im Rende Verlag die große Aufräumaktion gemacht haben. Wladimir, der Programmleiter, ist auf einem Sessel gestanden und hat Papierstapel aus allen Regalen gerissen. Ich habe ihre Titel vorgelesen und wir haben beide bei fast jedem begeistert geschrien, weg, alles weg. Später hat mir ein Kollege an meinem eigenen Text gezeigt, wie man lektoriert. Wie man liest, als hätte man nicht selbst geschrieben. Bereit, alles Unnötige und alles, was sich zieht, rauszuwerfen. Ich bin bis heute und besonders seit dem Sprachenwechsel nicht die aufmerksamste Rechtschreibpolizistin, aber ich behalte die farblosen Stellen im Blick. Und wenn ich sie erwische, lösche ich sie. Und meine innere Stimme schreit begeistert, weg, alles weg, was nicht fetzt. Und dieser Vorgang ist nicht nur kosmetisch. Redigieren ist das Befriedigendste, was ich als Mensch tun kann. Meine Gedanken durch Korrektur zu verbessern. Meine Einfälle interessanter zu erzählen. Das Tröstlichste in meinem ganzen Leben ist, dass ich weiß, dass der shitty first draft nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Der schlechteste Text kann eine Wendung erhalten, die ihn interessant und ironisch macht. Deshalb lache ich, wenn mich Menschen ganz vorsichtig fragen, ob sie etwas streichen dürfen. Der Text ist kein Kleidungsstück, das man mir wegnimmt. Streichen, alles streichen, FKK! Ich bin die Marie Kondo der Literatur. If it doesn't spark joy, weg damit in die Mülltonne. So oft streiche ich einen Satz und er fehlt nicht. Einen Absatz und er fehlt nicht. Ich streiche Adjektive und sie fehlen nicht. Ich würde gerne auch hier alles streichen, bis nichts bleibt, was Sie und mich langweilen und peinlich berühren könnte. Das wäre eine geniale und würdige Poetikvorlesung.
Iris Atzwanger las aus Stehlen, Schimpfen, Spielen von Babi Markowitsch, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Klaus Nüchtern, die Autorin, hält sich, wir haben es gerade nochmal gehört, für die Marie Kondo der Literatur, für eine Art sprachliche Aufräumexpertin. Ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen mit dieser TV-Gestalt. Wissen Sie auch gar nicht. Im Grunde genommen ist damit schon alles gesagt. Das ist eine Spezialistin, die im Fernsehen erklärt, wie man das Haus sauber hält. Und sie hat eine Million Followerschaft. Sie ist wirklich weltberühmt und auf Social Media ganz besonders. Die Frage ist natürlich, was bleibt übrig sprachlich, literarisch und wie bewerten Sie das?
Naja, also was wir gehört haben, ist das, was man in der Philosophie einen performativen Selbstwiderspruch nennt. Das heißt, es wird etwas behauptet und man macht genau das Gegenteil. Ich behaupte, diese Aufraumaktion hat nicht stattgefunden. Dieses Buch ist heftig unterlektoriert. Wenn man da alles streichen würde, was streichenswert wäre, würde nicht wahnsinnig viel übrig bleiben. Das Ganze ist auch noch eine Mogelpackung und das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, finde ich. Diese Salzburger Poetikvorlesungen, die gibt es seit 16 Jahren, die Stefan Zweig Poetikvorlesungen, und die wird immer gehalten von jemandem, der nicht deutscher Muttersprachler ist. Also da war Sascha Stanisic schon dran, da war Ilmar Rakusa schon dran, Anna Kim, Theresia Mora, you name it. Und dann erscheint diese Vorlesung im Wiener Sonderzahl Verlag in Büttenbroschur in einer dreistelligen Auflage. Und dann ist aber offensichtlich Folgendes passiert. Es ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber es kann nicht anders gewesen sein. Babi Markowitsch gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse und muss jetzt sehr viel lesen. Der Rowohlt Verlag kauft jetzt Babi Markowitsch ein, und in der Hoffnung, dass er jetzt auch ein paar Romane einkauft. Nur hat Frau Markowitsch nichts im Köcher und kommt drauf, naja, ich habe aber eine Poetikvorlesung, die liegt noch irgendwo herum, soll doch Rowohlt die nehmen, und there has to be a deal. Anders kann es nicht gewesen sein. Was zusätzlich noch ärgerlich erscheint als Hardcover und tut irgendwie ein bisschen so, als wäre es was anderes. Was zusätzlich noch ärgerlich ist, ist der Ansa-Schmäh. Und der geht bei mir halt nicht eine, wie man so sagt. Ja? Also zu sagen, ich habe das jetzt vor 2 Jahren ausgemacht und habe jetzt nur 13 Tage Zeit und ich will und kann das eigentlich nicht machen, aber ich mache es trotzdem und ich betone dann auch ständig, dass ich es trotzdem mache und dass ich das am liebsten eh wegschmeißen würde, was sie dann aber nicht tut und halt aufpimpt mit Ironie von der Stange und so ein bisschen Empathiegeheische, das ist schon sehr kokett, finde ich.
Also ich würde sagen, diese These gehen wir doch mal gleich weiter. Die Frage, die Klaus Nüchtern ja aufgeworfen hat, ist im Grunde genommen, erschöpfen sich jetzt Sprachwitz und die Dauerironie im Laufe des Textes, also zu der, sagen wir mal, verlegerischen Genese des Buchs können wir ja im Grunde genommen nicht so viel sagen. Das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis, diese Spekulation. Aber wie ist das mit dem Text? Ist das eine Mogelpackung und... Das sollten wir vielleicht noch übersetzen, geht der Einserschmäh, also im Grunde genommen die ironische Trick-17-Position, die sie hier einnimmt, geht das auf oder eben nicht?
Ja, es gibt eigentlich wieder viel zu entgegnen, um dann doch das Gegenteil zu behaupten für mich. Also einmal zu der Frage jetzt direkt. Ich kann es ein bisschen den Ärger nachvollziehen, wenn jemand schon 2, 3 Bücher hat in Österreich und jetzt weggekauft wird, dass man dann sagt, das ist irgendwie ja Nachklapp. Aber man muss ja auch umgekehrt vielleicht davon ausgehen, dass einige sie jetzt durch Rowohlt kennenlernen, die sie noch nicht kannten. Und ja, da ist was Wiederholendes drin, insbesondere wenn man das tolle Buch Mini-Horror, was auch schon in der SWR-Bestenliste vorkam, was ich für ein Meisterwerk halte in der Kürze. Und ja, Klaus Nüchtern, das stimmt, das ist sehr verdichtet und genau diese Verdichtung hat das Buch jetzt hier vielleicht nicht. Aber was ich damit sagen will, wir leben in einem Buchmarkt, der ständig das fordert, ja, wo die Autoren teilweise ein Buch pro Jahr raushauen müssen. Und dann sagen wir ihnen aber, so geht's nicht.
Ich fordere das, nicht.
Ne, das sind jetzt inzwischen auch ein bisschen Gesetze des Marktes. Und dann würde ich jetzt wirklich sagen, wer das nicht will, der soll einen Schritt zurückgehen und Mini-Horror lesen. Oder er soll ihr erstes Werk Superheldin lesen. Oder er soll das auf Serbisch verfasste Werk lesen. Ja, das wird ja alles hier in dem Buch zusammengefasst sozusagen. Es ist ein Remix ihrer Werkgeschichte. Es ist auch eine Einstiegshilfe. So, aber jetzt noch ein, Entschuldigung, ich muss noch einmal ausholen in einer anderen Sache. Sie hatten es von der Poetikvorlesung. Das hat strukturell viele Gedanken ausgelöst. Wir haben jetzt ein paar Jahrzehnte Poetikvorlesungen, 7 Jahrzehnte ungefähr. Ja, es geht zurück bis zu Paul Celan, Meridianrede, Ingeborg Bachmann. Und inzwischen hat, um es hart zu sagen, jede Mittelstadt oder sogar jede Kleinstadt eine Poetikdozentur. Und das ist einerseits gut für den Markt, weil das immer ein bisschen Geld für die Autoren bedeutet. Andererseits heißt es inflationäres Verbreiten eines Genres, was vielleicht doch nicht dafür gedacht war, so oft erzeugt zu werden. Ja? Nur zum Beispiel die Geste dieses Buches, dass man die Vorlesung noch nicht geschrieben hat, die ist mindestens 20 Jahre alt, wenn man etwas bedenkt wie Monika Maron, wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche. Das ist eine metafiktionale Poetikvorlesung. Ich will damit nur sagen, wir haben das jetzt schon mehrere Male gehabt, dieses Genre. Von daher ist es etwas abgenutzt und ich würde trotzdem sagen, Barbie Markovic mit ihrem speziellen Hintergrund, auch mit der Erzählung nochmal, wie sie vom Serbischen zum Österreichischen gekommen ist, ihre witzige Geschichte mit Thomas Bernhard, ihre doch auch interessante Geschichte, dass sie eine Remix-Literatur pflegt, die ästhetisch von Remix ausgeht, um etwas Neues zu machen. Das ist doch immer noch irgendwie aller Ehren wert.
Ja. Zumal die Frage ist, Maike Fessmann, ob nicht tatsächlich das auch sowas ist wie eine, ja, authentische Selbstauskunft der Autorin über ihr Schreiben. Also ich glaube schon, dass sie es ernst gemeint hat mit dieser Poetikvorlesung und man erfährt ja tatsächlich auch einiges über ihre Verfahrensweise, über das Remixen, über das Stehlen, das Kopieren, das Neugestalten und so weiter. Also Jan Wieler hat es Einstiegshilfe genannt, das ist es mit Sicherheit, aber es geht auch darüber hinaus, würde ich sagen.
Also es ist vieles gleichzeitig und ich kann natürlich auch den Ärger von Klaus Nüchtern ein bisschen verstehen, der aber natürlich im Prinzip machen sie ja das gleiche Klaus Nüchtern wie Barbie Markovic auch. Sie
aha.
Ja.
Ich habe eine Poetikvorlesung. Nein. Ist mir bislang nicht aufgefallen.
Nein, sie benutzen eine typisch österreichische Geste des Schmähs, des Zornigen, des, ich würde jetzt mal sagen, Österreich über alles, ja, nicht irgendwie an Österreich rühren. Und während man Österreich kritisiert, trotzdem in Österreich ganz nach oben setzen. Und der Verlagwechsel ist natürlich immer auch für alle Kleinverlage dramatisch. Sobald die Autoren Erfolg haben, landen sie beim großen deutschen Verlag.
So ist es.
Aber das ist nun mal so und das kann man den Autoren ja auch nicht übel nehmen. Und ich finde aber trotzdem, auch was Sie gesagt haben, Jan Wiele, das ist natürlich richtig, dass sich manche Gesten abgenutzt haben und Sie meinten das ja auch gar nicht in kritischer Absicht, denn es ist ja so, die Taschenspielertricks der Literatur, man kann das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Und was mir dran gut gefallen hat, ist eben auch dieses, ob die jetzt 13 Tage runtergezählt hat. Natürlich ist es ein rhetorisches Stilmittel.
Das stimmt aber, sicher. So wie es geschrieben aber ist, glaube ich das sofort.
Das ist ja gar nicht wichtig, ob es stimmt. Aber zu wissen, welche Tricks man alle nehmen kann, um einen Text zu produzieren und das gleichzeitig vorzuführen, das finde ich schon toll. Und dann gibt es auch gleichzeitig wieder so nachdenkliche Sachen, wie wenn sie aus Die verschissene Zeit zitiert, also ein Roman, in dem sie aus der Zeit von des Bombardements in Belgrad erzählt, wo sie dann auch sagt, bitte die 90er Jahre nicht wiederkommen, ja, weil die 90er Jahre für sie eben auch was ganz anderes bedeuten, nicht nur das Partyjahrzehnt, nicht nur der Fall der Mauer, sondern eben auch das NATO-Bombardement und den Kosovo-Krieg und die Situation in Jugoslawien. Und diese Mischung finde ich insgesamt schon interessant in Hinsicht auf ihr Werk und es ist ein vergnügliches Buch. Man muss nicht sagen, dass es jetzt nicht vielleicht das Allergrößte ist, aber es ist toll gemacht und ich finde auch bei dem Genre der Poetikvorlesung performativ, haben Sie schon gesagt, Klaus Nüchtern, das ist auf jeden Fall der Fall. Das ist ja eine Aufführung. Aber die Beobachtung, wie unterschiedlich Autorinnen ihrem Temperament gemäß so eine Poetikvorlesung umwandeln. Wenn ich zum Beispiel an Judith Herrmann denke, Wir hätten uns alles gesagt, das ist einer ihrer tollsten Bücher, das auch aus einer Poetikvorlesung entstanden ist und auch so mit einem Ansatz eigentlich, mit einer Vorstellung, ach, das lesen nicht viele, da hören nicht viele zu, das ist ihr intimster Text. Und das finde ich.
Und der auch große literarische Qualitäten hat. Und der aus diesem Grund auch auf der SWR-Bestenliste ganz oben stand. Trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, wie ist die literarische Qualität dieser Poetikvorlesung, Klaus Nüchtern? Fällt sie ab gegenüber Mini-Horror, verschissene Zeit und so weiter, Superheldin? Das muss man ja schon ins Verhältnis setzen, weil die Autorin selbst es auch tut.
Ja, finde ich schon. Ich meine, auf der ersten ist es da am Beginn der Vorlesung, nach 13 Tagen, da sagt sie, meine Grundschullehrerin Slobodanka Milosevic hat uns schon in der ersten Klasse verboten zu schreiben, dass wir nicht wüssten, was wir schreiben sollen. Ja, die Volksschullehrerin hat recht gehabt und sie hätte auf sie hören sollen. Aber das ist dann halt wieder dieser, irgendwie, ja, ich mache es aber jetzt fleiß noch einmal. Und was mir schon auch ein bisschen dazu, also jetzt auch diese Themen, die wären ja spannend, ja, stehlen, schimpfen, spielen, aber die haben mich auch nicht überzeugt, weil das, was sie macht, das hat mit Stehlen nichts zu tun. Sie verwendet halt irgendein Muster, das ist eine Parodie, das ist eine Überarbeitung, ein Drüberschreiben. Es ist vieles auch wirklich sehr banal, dass der Schriftsteller aus dem richtigen Leben, aus seiner Biografie Vorkommnisse hernimmt, die leicht verändert und dadurch zu Literatur macht. Ja, nona, nicht. Was denn sonst? Das ist ja wirklich bekannt. Und dann erzählt sie eine halbe Seite mit Geschimpfe einer Volksschulkollegin und dann zeigt sie, wie sie das dann umsetzt. Und es ist einfach auch schlecht geschimpft, ja. Das ist nicht gut gemacht. Das hat keine Dramaturgie, das ist keine Steigerung. Das ist eine Aneinanderreihung von Flüchen, zum Teil grotesk, zum Teil Bodyshaming, tief körperlich. Und das beste Fluchen hat sie dann, glaube ich, gar nicht verwendet. Nämlich die einzig witzige Passage, die sie ihrer, vielleicht hat sie es eh erfunden, die sie ihrer Volksschulfeindin zuschreibt, ist: Ich mach dich so fertig, dass du selber für dich im Bus aufstehen musst. Das finde ich witzig.
Also wie gut oder schlecht ist es geschimpft, Jan Wiele?
Den Klaus Nüchtern kann man doch jetzt gar nicht mehr übertreffen in seiner eigenen Swada, die ja schon literarischen Charakter hat. Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass es für die, die Barbie Markowitsch noch nicht kennen, vielleicht vergnüglich ist.
Gut. Stehlen, schimpfen, spielen. Von Barbie Markowitsch, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Juli und August auf Platz 2. Und jetzt bin ich mal gespannt. Steht der neue Roman des US-Schriftstellers Jonathan Lethem. Der Fall Brooklyn heißt der Roman, der in deutscher Übersetzung von Thomas Gunkel im Tropenverlag erschienen ist. Der Titel deutet es an. Es geht um einen berühmten Stadtteil von New York und um eine Art juristischer Ermittlung. Jan Wiele, wie ist dieser Roman angelegt und worum geht's?
Es ist ein Montageroman und das schreckt vielleicht jetzt gleich schon Leute ab, die sich dann vielleicht nicht zu Unrecht irgendwie an Alfred Döblin oder Manhattan Transfer von John Dos Passos erinnern. Man muss vielleicht solche Beispiele aufrufen, um etwas zur Gemachtheit des Werkes sagen, aber manchmal schreckt es, wie gesagt, die Leute ab, wenn sie denken, das ist ein formales Experiment, ich komme da nicht rein. Man kommt sehr leicht in dieses Buch rein. Es ist ein Buch über Brooklyn, wie es im Titel steht, und es ist nicht das erste Buch über Brooklyn von Jonathan Lethem, sondern das ist eine lebenslange Beschäftigung eines, der dort her stammt und der mehrere Bücher schon, auch unter anderem Motherless Brooklyn, geschrieben hat. Da erwähne ich jetzt mal, vielleicht weil es einfacher zugänglich ist, auch die Verfilmung von und mit Edward Norton, die ein Meisterwerk ist, würde ich sagen, mit diesem autistischen Charakter, wo es auch schon um einen Kriminalfall geht. Und dieses hier heißt auf Deutsch Der Fall Brooklyn und besteht aus 121 Textabschnitten, die nicht immer auf den ersten Blick miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir haben verschiedene Erzähler. Es kristallisiert sich ein Ich-Erzähler heraus, der ganz am Ende verrät, ich bin auch ein Kind der Dean Street, um die es öfter geht. Es ist wohl ein weißer Junge. Manchmal denkt man aber auch oder sagt er selbst, er könnte auch schwarz gewesen sein. Es geht eben sehr stark um diese Zuordnung, um auch noch um Puerto Ricaner und andere Gruppen, die sich in Brooklyn seit den frühen 70ern treffen und mischen. Und vielleicht noch dies, bevor andere was sagen können zu dem Buch. Nein, ich hatte nur Angst, dass es schon zu lang wird, aber es ist für mich besonders charakteristisch, dass es ein sehr witziges und trotzdem sehr drastisches Buch ist. Das heißt insbesondere zum Beispiel in Bezug auf Polizeigewalt. Es gibt immer so fast schon Slapstick-Szenen, die die Polizei in den 70er Jahren beschreibt und sagt, da waren die Cops sozusagen noch nicht so hart. Und das impliziert eine ganze Entwicklung Richtung Black Lives Matter und Polizeigewalt, die man da dann schon mitdenkt. Und letztes noch, ich hatte das Glück, Jonathan Lethem auf der Lit Cologne auch im Gespräch zu treffen. Und das Interessanteste, was er selbst über die Entstehung des Buches sagte, war, dass er Angst bekommen habe, seine früheren Brooklyn-Bücher seien vielleicht romantisierend gewesen. Und dass dies die irgendwie doch witzige, aber auch viel, viel härtere Auseinandersetzung von Neuem mit seinem Brooklyn ist.
Vielleicht noch zur Ergänzung, diese Jungs der Dean Street, um die es immer wieder geht, die haben zwar Gesichter, die leben, die sind sehr plastisch geschildert, aber sie haben keine Namen. Sie werden auch immer recht unpersönlich die Jungs
genannt.
Oder
Decknamen.
Oder Decknamen, ganz genau. Also man weiß nicht so genau, wer tritt da jetzt im Detail auf. Und um das Leben bzw. Überleben, müsste man sagen, der Jungs auf den Straßen ihres Viertels etwas besser kennenzulernen, hören wir nun eine Lesung aus Lethems Roman Der Fall Brooklyn, die Johannes Schmidt vorträgt. Bitte sehr.
Jeder weiß, wenn man in der Nähe der Carroll Street und der Fourth Avenue unterwegs ist, bezieht man Prügel. Die Typen von diesem italienischen Club hauen dir eine Mülltonne auf den Kopf. Man müsste schon bescheuert sein. Jeder weiß von dem Haus, wo man um den einzigen Pensionsbewohner, der sich nicht herauskaufen lassen wollte, herumrenoviert hat, als man von der Warterei die Nase voll hatte. Er wohnt im ersten Stock. Man kann ihn aus dem Fenster eines Zimmers blicken sehen, das mitten im zweistöckigen Wohnzimmer in der Luft hängt. Jeder weiß, dass man in einem Müllcontainer eine Leiche gefunden hat. Jeder weiß, dass die Mutter von dem einen Jungen verrückt ist und ihn das wie eine Art Kraftfeld umgibt, weil sie einen Jungen verprügelt hat, der sein Fahrrad gestohlen hatte. Jeder weiß, dass Punkt eine Pistole bei sich trägt, denn er zeigt sie überall herum. Vielleicht ist es auch nur ein Teil davon, weil man durch den Griff seine Hand sehen kann, kaum besser als eine geschnitzte Pistole oder ein Stück Papier, auf dem das Wort Waffe steht. Dennoch, er trägt eine Pistole bei sich. Er ist bereit, eine Waffe zu tragen. Jeder weiß, dass er Angst vor der Mutter von dem einen Jungen hat. Jeder weiß, dass der Vater dieses Jungen eine Schwurtel ist. Jeder weiß, dass der Vater dieses Jungen ein Schauspieler ist, der zusammen mit Joe Namath in einem Werbespot und auf einem U-Bahnsteig im Hintergrund einer Szene von Brennpunkt Brooklyn zu sehen war. Er wartet nur auf seinen großen Durchbruch. Jeder weiß, dass der Weiße mit dem Pferdeschwanz, der immer am Gemeindezentrum herumhängt, während seiner Zeit in Vietnam einem Mann mit der Faust einen tödlichen Schlag an die Kehle versetzt hat. Und deshalb legt sich keiner mit ihm an. Jeder weiß, dass der Millionär, auch wenn er wie John Lennon aussieht, bei der CIA war. Deshalb hat er den BMW. Jeder weiß, dass man, wenn man bei der CIA ist, nie wirklich draußen ist, sondern gerade nur keinen Auftrag hat. Oder vielleicht hat man versucht aufzuhören und irgendwann kommen sie und bringen einen um. Wenn man bei der CIA aufhören wollte, wäre die Dean Street womöglich ein gutes Versteck, weil der geschniegelte französische oder deutsche Auftragskiller, der einen erledigen soll, vielleicht überfallen und seine Walter mit dem Schalldämpfer von den Straßenräubern gegen ihn selbst gerichtet oder er von einem tollwütigen, streuenden Hund verjagt werden würde. Ja, man könnte gerettet sein, ohne es je zu erfahren. Diese skurrilen Szenarien sind durchaus vorstellbar.
Johannes Schmidt las aus dem Roman Der Fall Brooklyn von Jonathan Lethem. Das Buch wurde aus dem Englischen von Thomas Gunkel ins Deutsche übertragen, ist im Tropenverlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Maike Fessmann, viele Sätze in dem Leseabschnitt, wir haben es gerade gehört, beginnen mit der Formel jeder weiß und dann werden äußerst unangenehme Bedrohungslagen geschildert. Jeder weiß von der Gewalt in Brooklyn, aber niemand scheint etwas dagegen zu unternehmen. Ist dieser Roman die Geschichte eines Staatsversagens?
Ich würde sagen, auf keinen Fall. Es ist auf keinen Fall ein Roman, der um Staatsversagen geht oder überhaupt um den Staat in dem Sinne. Also er hat viele sehr, sehr interessante Aspekte. Er ist nicht einfach zu lesen. Ich würde sagen, er erzieht sich seine Leser im Lauf der Zeit. Also man braucht schon eine gewisse Zeit, bis man mit diesem Buch mitgehen kann, eben weil es eben keine Namen gibt, weil es eine wechselnde Erzählperspektive gibt und weil es so den Blick eines Wir eigentlich, der Blick eines Wir diese ganze Sache beschreibt. Also die Wir-Gruppe, das sind sowohl diese Jungs, die da rumziehen, als aber auch die Leser, die mit einbezogen werden in dieses Wir. Und was ich sehr interessant finde, also jetzt gerade im Verhältnis zur Diskussion, die wir heute haben über Jugendliche, dass die gar nicht mehr auf die Straße dürfen, gar nicht mehr auf die Straße können und praktisch zu Hause an ihren Smartphones hängen, weil man keinen Ort mehr für die Kinder hat. Da beschreibt er genau das Gegenteil. Also die Kinder werden auf die Straße geschickt und die müssen dort zurechtkommen. Und die erleben eben auch Dinge, die überhaupt gar nicht schön sind. Das, was man heute eben abgezogen nennt. Also die gehen auf die Straße und dann gibt es eben einer, der sagt, na komm, gib mal her, was du da hast. Und damit müssen sie zurechtkommen. Davor haben sie Angst. Und die Eltern geben ihnen sogar noch einen Dollar mit zur Sicherheit.
Mugging Money.
Genau, dass sie sich sozusagen auslösen können und das eigentliche Geld ist dann irgendwie in der Schuhsohle. Die Karten, die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel werden ihnen abgenommen. Also es gibt Straßengewalt, dem diese Kinder ausgesetzt sind. Aber interessant ist eben die Perspektive, das als etwas zu beschreiben, was normal war, weil nämlich Kinder die Umgebung, die sie erleben, für normal nehmen. Und das ist einer der sehr, sehr interessanten Aspekte dieses Romans, zu beschreiben, das Verhältnis zwischen Hispanics, Afroamerikanern und Weißen, dass das sehr viel weniger formalisiert war als heute. Es war einfach normal, dass man zusammen auf der Straße unterwegs war und dass man damit zurechtkommen sollte. Und das andere große Thema dieses Romans ist Gentrifizierung und auch darauf wirft dieser Roman einen ganz besonderen Blick auf diese Entwicklung von den Häusern, die dann bekannt wurden als Brownstone-Häuser und wo jetzt Intellektuelle leben wie Siri Hustvedt, Intellektuelle, die da tolle Häuser draus gemacht haben. Und zunächst waren das natürlich, also wie in Berlin, jetzt Neukölln, Kreuzberg, einfache Wohnungen. Dann kommen die Künstler und die Intellektuellen, die renovieren das. Und heute ist es praktisch ein Ort für Millionäre, wie es am Ende heißt. Und diese Hippie-Eltern, die ihre Kinder auf diese Weise auf die Straße geschickt haben, ist einfach eine zeitgeschichtlich irrsinnig interessante Beschreibung und bezogen auf heute. Und er hat eine Form dafür, das möchte ich noch kurz erwähnen, er hat einfach auch naturwissenschaftliche Modelle, um zu beschreiben, wie kompliziert er die Verhältnisse sieht. Also er beschreibt die Straße als kleinsche Fläche, also als ein mathematisches Modell eines nicht orientierbaren Körpers, das ist so ähnlich wie ein Möbiusband praktisch ohne Rand. Und das finde ich eine interessante Idee bei einem Roman über eine Gegend, das Verhältnis von Innen- und Außenwelt auf so spannende Weise zu beschreiben. Und einen ganzen gesellschaftlichen Umbruch, also dass Elternschaft anders wird, dass es eine sexuelle Revolution gibt, dass Häuser plötzlich wichtig werden, all das ist als Reflexion in diesem Roman drin, ohne dass es jetzt zu theoretischen Kapiteln kommt. Es gibt nur solche einzelne Beschreibungen.
Ich würde ja trotzdem behaupten, dass die juristische Perspektive Teil des Erzählprinzips ist, aber vielleicht sprechen wir darüber noch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon zwei Positionen gehört. Jan Wiel hat gesagt, das liest sich eigentlich ziemlich gut weg, auch wenn es drastische Szenen enthält. Und Maike Fessmann hat gesagt, ja, es braucht ein bisschen, bis man da reinkommt. Vielleicht ergänzen wir noch, dass wir diese fast 450 Seiten erleben als einen Gang durch sehr unterschiedliche Zeiten. Also der springt in den Epochen, in den Episoden und das Ganze entwickelt sich dann zu so einem Panorama, einem zeitgeschichtlichen Brooklyn-Panorama. Klaus Nüchtern, worin besteht Ihrer Meinung denn der literarische Reiz dieses Romans und wie schnell sind Sie da reingekommen?
Also ich bin da ziemlich schnell reingekommen und bin jetzt auch froh, dass ich anlässlich von Brooklyn Crime Novel, wie das Original heißt, von der Bad-Cop-Rolle in die Good-Cop-Rolle springen darf. Also ich halte das für ein Meisterwerk. Alles, was bislang gesagt wurde, stimmt. Mich hat das erstaunt. Das muss ich leider zugeben, mein erster Jonathan Lethem. Und ich bin froh, dass ich da endlich, ich habe geahnt oder gewusst, an deinem Mann muss was dran sein. Der hat ja auch schon ein Dutzend Romane geschrieben. Und das Faszinierende daran ist genau diese Mischung aus einem eigentlich, man kann sagen, mikrohistorisch-soziologischen Blick auf dieses, ich habe jetzt leider verabsäumt, nachzusehen, wie groß überhaupt dieses Grätzl ist, das er beschreibt. Das ist vermutlich nicht wahnsinnig groß. Das sind ein paar Häuserblöcke, aber er ist da sehr, sehr informiert. Ich habe mich gefragt, hat er über Jahrzehnte Aufzeichnungen geführt? Vermutlich, der hat sicher Archive konsultiert. Und es ist gleichzeitig aber trotzdem irgendwie wahnsinnig witzig. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, also ich halte das auch wieder für wunderbar verfilmbar, wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie Robert Altman in Shortcuts mit Raymond Carver-Motiven umgegangen ist. Einen solchen Film könnte man sich durchaus vorstellen und es gibt dann auch so Kontinuitäten. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist nicht ganz leicht im Auge zu behalten, wer ist. Es ist wahnsinnig schwierig zu checken, wo ist das? Ist das ein Weißer? Ist das ein Schwarzer? Ist das überhaupt wichtig? In welchem Zusammenhang ist es wichtig? Also dieses Verhältnis der unterschiedlichen Ethnien, diese Dean Street Boys, die sind eben so ein ganz besonders gemischter Haufen. Ja? Also das entschlüsselt sich erst in der Aktion, in der Performance überhaupt, wer da wohin gehört, welche Rollenspiele da eingenommen werden, wer zum Beispiel, es gibt ein sehr hartes Kapitel über Nemesis, also über die Entscheidung, wo jemand zu eines anderen Menschen Nemesis wird, weil der irgendwas macht, was nicht passt, ja, also der wird zu alt, hat das Falsche an, bewegt sich falsch, geht in die falsche Schule, trifft die falschen Leute und in dem Moment entscheidet ein anderer, okay, die habe ich am Kicker und alle anderen schauen betroffen weg, also für alle ist es eigentlich schrecklich. Und dann gibt's eben so tolle Figuren, wie The Slipper nennt sich der. Das ist der, der überall durchrutscht. Der ist so eine Trickster-Figur, der eigentlich alles beherrscht. Es gibt den Sea, es gibt den Millionaire's Son, es gibt The Weezer. The Weezer ist einer, der die ganze Zeit in der Bar steht und allen Leuten erzählt, dass sie Imperialisten-Schweine sind, ja, weil sie keine Ahnung haben, was da wirklich vor sich gegangen sind und dass das alles den Indianern enteignet wurde und dass sie von ihrem Grätzl keine Ahnung haben. Es ist wahnsinnig witzig. Und es gibt dann auch so Geschichten, die sich durchziehen und die auch sehr, zum Teil wirklich ergreifend sind. Also zum Beispiel die Geschichte von dem Vater, der die Burschen, die da abtoben, sie sind 15 und offensichtlich kommen sie gerade drauf, dass sie schwul sind. Also es heißt, sie sind Lovers, aber nie würden sie von sich selbst als Lovers sprechen. Aber es geht dann halt im Bubenzimmer ab und die stehen dann halt in der Unterhose herum und fummeln dann miteinander und toben. Und der Vater kommt rein und sagt irgendwie, jetzt reißt euch da mal zahm, Herrschaftszeiten, und tratzt den Scheiß leiser, so in etwa. Verliert aber kein Wort über, was er da jetzt gesehen hat. Und dann, das ist auch so eine typische Erzählbewegung, es ist immer so sehr viele Fragen, sehr reflexiv. Was geht hier eigentlich vor? Ist es ein good enough Vater oder war das nicht eigentlich eine Glanzleistung von empathischer Vaterschaft? Und warum ist es überhaupt so? Er verliert kein Wort darüber, was die miteinander tun, sondern muss es dann einfach die Musik leiser stellen. Und dann sagt er, naja, die Sache ist die, der Vater selbst ist gerade darauf, sein Coming-out zu erleben. Es wird auch schlecht ausgehen, er wird das nicht überleben. Oder diese fantastische, slapstickhafte Geschichte mit den zwei Typen beim Optiker.
Lieber Klaus Nüchtern, bevor Sie jetzt noch mindestens 10 solcher Szenen...
Ich will nur Lust machen. Es gibt Dutzende von
diesen. Ja, ich glaube, das ist angekommen. Nein, das ist ja ganz wunderbar. Es gibt sogar Szenenapplaus. Szenenapplaus gibt es bei der SWR-Bestenliste nur alle 10 Jahre. Also. Interessanterweise gibt es ein paar Themen, die Klaus Nüchtern noch nicht angesprochen hat. Und zwar die Geschlechterverhältnisse, Jan Wiele. Wie wird da über die Mädchen gesprochen?
Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht direkt darauf antworte, aber ich muss auf den Vorredner bitte noch kurz antworten. Eine ihrerseits schon wieder literarische Nacherzählung. Ich wusste gar nicht, dass man in Brooklyn wienerisch redet.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ich hätte gerne übersetzt. Wäre vielleicht besser geworden.
Ja. Und dazu noch bei einer Stelle einhaken. Also wie gesagt, eines wurde schon verfilmt, aber hier glaube ich, keine Verfilmung kann so gut sein wie die literarische Montagetechnik in diesem Buch. Und deswegen nochmals Döblin, Dos Passos, weil hier eben dieses schwebende und springende Erzählerbewusstsein existiert, was uns in ganz verschiedene Welten reinschmeißen und wieder rausholen kann. Und ich würde das nur unterstützen, sagen, es sind vielleicht 124 Kurzromane. Und man darf noch mal sagen, wie extrem verdichtet dieses Erzählen ist. Und da waren wir uns ja bei Barbie Markowitsch zumindest bei den früheren Büchern einig, dass es eine große Verdichtung ist. Das trifft hier auch zu. Und das ist vielleicht der große Reiz des Buches.
Um das auf den Punkt zu bringen, es ist die alte Geschichte, also über diese Dean Street Boys. Und die Pointe oder die Moral von der Geschichte ist eigentlich: You can take the boy out of Dean Street, but you can't take the Dean Street out of the boy. Auf das läuft es ein bisschen hinaus.
Ja, ich könnte vielleicht die Frage nach den Geschlechtern noch beantworten.
Ja, bitte sehr.
Mädchen und Frauen kommen in diesem Buch eigentlich nicht vor. Was ich aber nicht verwerflich finde, es ist ein Buch über Männlichkeit und über Jungsgruppen. Und der Autor ist sich eben selber dessen auch bewusst.
Er thematisiert es auch.
Er thematisiert das und sagt, eigentlich müssten Mädchen vorkommen, aber eigentlich waren die nur so ganz am Rand des Bewusstseins dieser Jungen. Und wenn, dann kamen sie als kleine Schwestern irgendwie und bräuchten ein eigenes Buch. Immerhin, er hat es gemerkt.
Tolle Auftritte von Mädchen.
Und neben den Müttern, die natürlich eine Rolle spielen, gibt es schon auch zwei Frauenfiguren, eine in der Bar und eine andere, die heißt die Schreierin. Eine Frau, die pausenlos schreit in der Hoyt Street und die praktisch den Schmerz des ganzen Viertels rausschreit. Und er vergleicht deren Geschrei mit John Cage und sagt, das ist eigentlich Pre-Punk, was die macht. Und dann macht er was typisch Männliches, was typisch Jungenhaftes. Er beschreibt diese Frau als Erkennungszeichen. Er sagt, jeder, der damals gewohnt hat, muss die Schreierin gekannt haben. Und das ist sozusagen die Prüfungsfrage. Wenn jemand die nicht kennt, dann war er nicht dabei.
Es gibt noch etwas, Jan Wiele, über das wir kurz sprechen sollten, weil das ein zentrales Thema ist, ein Motiv, das immer wieder auftaucht, und zwar der ominöse Tanz. Wer oder was ist das?
Es zieht sich motivisch durch, aber ich würde es nicht festlegen wollen, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt zuspitzt und es zum Beispiel irgendwie auf irgendwie sexuell festlegt oder so, es wäre mir zu viel. Es hat ganz verschiedene Assoziationen in verschiedenen Szenen. Also mehr würde ich eigentlich nicht sagen.
Also was schon wichtig ist an diesem Tanz, also das ist praktisch der Vorgang des Abziehens von jemand und der als etwas beschrieben wird, was absolut indirekt abläuft. Also dass praktisch alle Sätze dazu auffordern,
was zu tun,
gib das her, sprich nicht darüber, und dass das hervorragend funktioniert hat, aber nur in Klammern funktioniert hat sozusagen, ist, glaube ich, die Formulierung, gleichzeitig eine ironische Umgangsform
es war. Es wird eine Ironie behauptet, sozusagen, ja. Ich ziehe dich jetzt ab, ich erniedrige dich, aber haha, ich meine es eh nicht ernst, was dann schon wieder eine besondere Perfidie ist. Gleichzeitig aber natürlich auch eine Technik, also das Wort Ritual ist völlig zu Recht gefallen, um das sozusagen in gewisser Weise in zivilen Formen zu verhandeln. Ja, es ist eine Übertretung, aber die hat auch ihre eigenen Gesetze und man muss streetwise sein, um die lesen zu können und zu wissen, wann ist man dran. Also es sind da wirklich so ganz subtile Beobachtungen, dass zum Beispiel keine gute Idee ist, zu zweit auf die Straße zu gehen. Man hat es viel leichter als Einzelner zu überleben oder diesem Tanz zu entkommen als zu zweit. Und wie sich diese Gruppen zusammenschließen und wie sich die verhalten. Und ja, es ist einfach ein unfassbar präziser, gut beobachteter, soziologisch informierter, ja, ist es ein Roman, Text.
Ja, vielleicht muss man noch eins dazu sagen, weil es ja auch darum am Ende geht, ob diese Figuren echt sind oder nicht. Und es sind eben Figuren, die sich ihrer eigenen Fiktionalität bewusst sind. Das macht es mit dem Tanz sozusagen auch in der Rezeption interessanter, weil sie sozusagen die oft wissen, dass sie eine Performance tanzen, ob es nun bei Verbrechen oder bei Liebesakten sei.
Der Fall Brooklyn von Jonathan Lethem, für den Tropenverlag von Thomas Gunkel ins Deutsche übertragen, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank an die Runde. Applaus Wir kommen zum letzten Buch des heutigen Abends und zu Platz 1 und damit zum zweiten Roman der 1980 geborenen Schriftstellerin Geza Olkusch. Die Sprache meines Bruders heißt das Buch aus dem Residenzverlag aus Österreich. Klaus Nüchtern, im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Brüder, die schlicht Parker und Kasimir heißen. Ihre Mutter Maria hat die beiden, als sie noch klein war, von Polen in die USA gebracht, damit sie es einmal besser haben. Herr Nüchtern, was ist dann aus Parker und Kasimir im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten geschehen?
Ja, nicht wahnsinnig viel eigentlich, nicht? Weil dieser Parker wird zu einem Chauffeur. Die bewohnen gemeinsam das Haus. Die Mutter stirbt eines Tages, der Vater verschwindet schon viel früher und Kasimir hängt halt zu Hause herum, hat es auch gar nicht nötig, irgendwie eine Ambition zu entwickeln oder Arbeit nachzugehen. Die Buben, also die sind jetzt keine Jugendlichen mehr, die müssen vermutlich in ihren 30ern sein. Ich finde, es ergibt sich eigentlich ein schöner Bogen zu dem eingangs besprochenen Gedichtband, weil dieses Thema, was in diesem Roadmovie-Gedicht angesprochen wird, also das einerseits wegwollen, das andererseits dableiben wollen, das ist eigentlich so ein bisschen das Leitmotiv oder das Thema des Buches. Kann man weggehen? Gelingt es einem, wegzugehen? Und ist es andererseits vielleicht auch in Ordnung, da zu bleiben? Also eine Pointe dieser Geschichte ist ja, dass die Mutter, sobald sie in den USA ist, praktisch aus dem Bett und dem Zimmer nicht mehr herauskommt. Die hat erledigt, was sie erledigen wollte. Und die wird für diese Art von, man kann das jetzt auch sagen, so von einer Form von passivistischer Renitenz auch durchaus bewundert. Also zum Beispiel von dieser Frau, die dann in das Leben der Brüder eindringt und das auch noch ein bisschen aufmischt.
Lucia ist gemeint, nehme ich an, die dann irgendwann aber auch wieder verschwindet. Eine zentrale Rolle spielt auch noch das Haus, in dem die Familie gelebt hat, das die beiden Brüder sehr unterschiedlich bewerten. Der eine möchte das erhalten, der andere möchte es am liebsten verkaufen. Und man merkt, dass diese beiden Brüder doch einen sehr unterschiedlichen Lebensweg gehen. Sie finden jedenfalls keine gemeinsame Sprache und wir werden wahrscheinlich über ihre Sprachlichkeit nachher auch noch ein bisschen mehr sprechen. Parker ist jedenfalls, Sie haben es gehört, Chauffeur, und ihn werden wir jetzt in der Lesestelle ein bisschen besser kennenlernen. Es liest Johannes Schmidt, bitte sehr.
Parker ist Chauffeur, weil er die Schule nicht abgeschlossen hat, weil ihm die Arbeitszeiten erträglich sind, weil er tagsüber zu müde ist, einen anderen Job zu suchen. Er ist Chauffeur, weil sein Bruder schon seit 2 Jahren nicht mehr arbeitet und weil seine Mutter es versäumt hat, ihn in ihr Geheimnis des Lebens an der Oberfläche einzuweihen, unbemerkt und kostenlos. Er selbst nennt sich Fahrer. Anders bezeichnet ihn Kasi, dessen Chauffeur er tatsächlich geworden ist, wenn der einmal irgendwo hin muss, was selten genug vorkommt. Essen kann er, Freude macht es ihm keinen. Hastig unterwegs im Gehen oder Fahren schlingt er ein Sandwich oder ein paar Pommes herunter, manchmal sogar einen Apfel oder ein paar Trauben, wenn er an einem Obststand vorbeikommt. Viel nimmt er nicht zu sich und Hunger hat er nie. Aber er isst, bloß nicht zu Hause, damit Kasimirs empörende Statistik den Bach runtergeht. Er kann nicht anders, als das Haus zu lieben, in all seiner Lächerlichkeit, Unbeständigkeit, seiner Kleinbürgerlichkeit, mit den verlassenen Zimmern und verschütteten Aussichten und ganz am Ende der Straße, am Ende seiner Möglichkeiten und am falschen Ende der Welt. Was belanglos ist, denn ein richtiges Ende gibt es für ihn schon lange nicht mehr. Parker ist Fahrer, weil er die Nacht mag und die Straßen. Nur die Fahrgäste, die mag er nicht. Und das Geld reicht nicht einmal für seine bescheidenen Ansprüche. Er liebt nicht nur das Haus, er liebt eine ganze Reihe von Dingen, Zuständen, Erinnerungen und Gegenständen. Er liebt einige wenige Personen, sogar seinen Bruder. Er liebt das Dämmerlicht nach der Nachtschicht, wenn die Straße schläft und er langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern die Häuser entlang fährt bis ans Ende der Sackgasse. Er liebt das verlassene Zimmer seiner Mutter mit dem Nachklang einer vergangenen Existenz, der durch den Einzug Lucias eher verstärkt als übertont wurde. Das Zimmer, von dem er nicht weiß, wie er es nun vorfinden wird, doppelt verlassen, als leere Hülle oder als Trost?
Johannes Schmidt las aus Die Sprache meines Bruders von Gisa Olkusch. Der Roman aus dem Residenzverlag steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Maike Fessmann, das Buch ist ja nicht nur das Porträt einer, ja, heute würde man sagen, dysfunktionalen Familie, insbesondere eines Brüderpaars, das keine gemeinsame Sprache findet. Die Autorin entwickelt im Laufe der Handlung auch, sagen wir mal, ja, überraschende Wendungen. Es passiert dann erstaunlich viel in diesem schmalen Band, selbst wenn wir nicht alles verraten dürfen. Wie treibt Gisa Olkusch ihre Romangeschichte voran und worin besteht der erzählerische Kern des Romans?
Also irgendwann passiert dann doch was, würde ich sagen. Und da ist man dann auch froh. Also ich war sehr froh, als die Geschichte in die Karibik ging, weg von diesem Haus, das in Seattle steht, beziehungsweise in einem Vorort von Seattle. Man bekommt aber gar nichts davon mit eigentlich. Es ist einfach nur ein Haus. Es könnte auch eine abstrakte Versuchsanordnung sein. Ich fand den Roman irrsinnig indifferent. Also ich habe immer das Gefühl, das ist wie im trüben Fischen. Alles ist trüb und ich konnte nicht richtig verstehen, was eigentlich der Ansatz der Geschichte ist. Mit der Zeit hatte ich aber doch so eine Interpretationsspur und das ist eigentlich die Mutter, die zentrale Figur, die schon abwesend ist, wenn die Geschichte beginnt, weil sie in diesem Zimmer gestorben ist, die diesen großen Aufbruch gemacht hat aus Polen, offenbar deshalb, weil der Vater, wahrscheinlich ist er schlicht und einfach fremdgegangen. Das heißt, es steckt eine banale Geschichte dahinter, die Jungs hätten nie erfahren, was passiert wäre mit dem Vater und das war vermutlich der Grund, warum sie aufgebrochen ist und das dann mit einer großen Energie dort angefangen hat, Gartenpartys mitveranstaltet hat und dann plötzlich offenbar komplett erlahmte, sich in den Ruhestand begab in diesem Zimmer und dort ein Vergnügen daran hatte, nichts mehr zu tun. Es gibt für die beiden Brüder so eine Erinnerung an die Zeit vor den Staaten, eben zurück in Polen, wo sie offenbar Teil einer Großfamilie waren. Ein großes Dingsymbol dieses Buches ist ein Walnussbaum, der stand dort im Garten. Und der Kasimir, also derjenige, der im Haus bleibt, hat die Erinnerung, dass er einmal mit seiner Mutter dort ein Picknick gemacht hat. Und das muss eigentlich fast die schönste Szene seines Lebens gewesen sein. Und der Baum wird dann schließlich gefällt von einem Onkel. Das ist für beide Brüder offenbar ein schlimmes Ereignis gewesen. Und dieser Titel, Die Sprache meines Bruders, führt auch eigentlich letzten Endes ins Zentrum des Romans. Herr Kasimir hat eben immer mit angehört, wie der Bruder mit der Mutter im Zimmer saß und wie die sich unterhalten haben. Und praktisch das Plätschern dieses Gesprächs, darum hat er diesen Bruder beneidet. Von ihm heißt es, er kann nur denken, er kann nicht sprechen. Und erfährt aber später von einem Klassenkameraden Parkers, dass der in der Schule komplett schüchtern ist und eigentlich als ein Sonderling gilt. Und dieser Verrat des Klassenkameraden zerstört dann für Kasimir auch diese Bruderfigur. Und es ist voller solcher kleiner Verletzungen, die für mich aber immer so ein bisschen unmotiviert zusammenkommen, wenn man nicht irgendwann auf die Idee kommt, auf die ich dann kam, es ist eigentlich ein Roman über die Depression der Mutter. Es ist eigentlich ein Roman über Depression. Und in dem Moment, finde ich, wird auch diese unglaubliche Trübnis dieses Romans plausibel, weil die Mutter eigentlich mit dieser Depression die zwei Söhne komplett lähmt.
Die Frage ist ohnehin, wie sind die beiden Brüder psychologisch aufgestellt? Ich glaube, da gibt es auch eine Art von transgenerationeller Übertragung, aber vielleicht soll man das alles nicht erklären. Jan Wiele, das Prosa-Debüt von Gisa Olkusch ist 2015 erschienen. Da hat sich eine Autorin ganz offensichtlich viel Zeit gelassen für das zweite Buch. Man sagt ja, der zweite Roman ist immer der schwerste. Frage, wie würden Sie die literarische Qualität des Romans beurteilen?
Oh, das ist ganz schwer, denn man hat bei tieferer Lektüre zunehmend das Gefühl, in einem Traum sich zu befinden, wo irgendwie alles nachgeholte Literatur ist. Das fängt schon damit an, wo heißt eigentlich heute jemand Kasimir oder Parker? Das ist ja sozusagen Erzählen aus zweiter Hand, Erzählen vom amerikanischen Traum. Wie viele Geschichten vom gescheiterten amerikanischen Traum haben wir schon gelesen? Und dies ist jetzt irgendwie so ein Nachträumen, wo ich mir auch ein bisschen die Frage stelle, natürlich darf jeder alles erfinden, aber wie kommt sie eigentlich zu dem Stoff? Was ist das für eine gefundene Geschichte. Und ich kann es mir am ehesten so erklären wie Frau Fessmann, dass es eine fast schon traumhafte Depression ist, die am Ende auf diese verschiedenen Charaktere hinaus will. Also gerade die Abgrenzung von einem sehr sprachmächtigen Bruder durch einen, der eigentlich seine Gefühle gar nicht äußern kann.
Was auch auffällt, ist, dass der Ton an vergangene Literaturen erinnert. Das ist eine äußerst verknappte Erzählweise. Und manchmal habe ich so das Gefühl, eine ja nahezu klassisch existenzialistische Erzählung zu lesen. Klaus Nüchtern, wie würden Sie sozusagen die literarische Tonlage beschreiben?
Ja, also ich verstehe schon die Einwände oder die Skepsis. Nur das, was hier kritisiert wird, hat mir gerade gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig glücklich damit, dass man jetzt sozusagen psychologisch erklärt, was das zusammenhält. Mir hat gerade irgendwie dieses etwas Ruppige, auch Freche gefallen, dass man jetzt ganz unterschiedliche Stilebenen und dass man auch Haken schlagen darf. Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, was der Vater angestellt hat oder warum. Ich fand einfach die Erzählung oder die Behauptung, der verschwindet in einem Apfelbaum, hat mir sehr gut gefallen, weil das so ein Moment, das wird jetzt sozusagen psychologisch, symbolisch nicht eingeholt. Es bleibt einfach so stehen. Mir hat diese Passage, die vor dem Kontinentalwechsel stattfindet, nämlich dieses Verhältnis zwischen dem Parker, übrigens Park und Kasimir, ich finde das super, dass das nicht erklärt wird. Dass jemand einmal die Chuzpe hat zu sagen, meine Figuren heißen Kasimir und Parker und ansonsten, ja, habt's mir gern. Ich brauche das nicht erklären. Also diese Fahrten mit diesem Fahrgast und dieses Verhältnis, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, wie sich das zwischen dem Fahrgast auch dieses Machtspiel, das ist offensichtlich ein gesetzter deutscher wohlhabender Herr, der jetzt irgendwie sich diesen Parker für eine ganz bestimmte Aufgabe auserkoren hat, ist natürlich so eine Herrn-Knecht-Geschichte, genau mit dieser dialektischen Wolte, also sozusagen braucht der Herr den Knecht, um Herr zu sein und wie sieht dieses Verhältnis eigentlich aus und wie die da durch die Nacht driften und der sagt, jetzt fahr jetzt mal irgendwo hin, das fand ich schon sehr, sehr stark und eindrücklich, also auch dann sagt, ja komm, jetzt gehen wir da mal in die Bar, wir haben die ganze Nacht Zeit, ich spendiere da jetzt und der Parker dann, und sie denkt, naja, na, mit mir nicht, weil womöglich hat mein Arbeitgeber da irgendjemanden abgestellt, um mich zu überprüfen, ob ich dann sozusagen während meinem Dienst saufen gehe. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist einfach, dass dem Eichhörnchen endlich die gebührende Beachtung, das ist in der Literatur doch stark vernachlässigt worden.
Zumal es hier Eichhorn heißt. Aber mal abgesehen von diesem possierlichen Tierchen, geht es ja dann doch auch, sagen wir mal, inhaltlich um schwere Themen. Wir haben ein paar Sachen schon angedeutet, aber es scheint mir doch so zu sein, dass das Thema Migration, Heimat und Heimatlosigkeit doch in allen Figuren durchgespielt wird. Vor allem scheint es mir ja um die Frage zu gehen, was Menschen für einen Preis zu zahlen haben, wenn sie ihre Heimat verlassen und dort, wo sie sind, möglicherweise nie richtig ankommen. Denn alle Leute sind, das merkt man ja, irgendwie unterwegs. Kasimir geht dann irgendwie auch in Panama und versumpft dort und der eine ist Chauffeur geworden, aber dieses unterwegs sein scheint mir nur eine Ausrede zu sein, ein Überspielen quasi von der Heimatlosigkeit der Figuren. Ist das möglicherweise ein Schlüssel in diesen nebligen Text, Frau Fessmann?
Ja, wir haben ja eine wichtige Figur jetzt nur so am Rande erwähnt, diese junge Frau, Lucia, also eine Lichtgestalt praktisch, die die Freundin von Parker war, ein Jahr in dem Haus wohnt und dann auch weggeht, weil sie diese Trägheit dort nicht aushält. Es sind immer solche Übertragungen drin. Also die ist völlig fasziniert von der Mutterfigur, die sie gar nicht kennengelernt hat und nimmt einige Dinge aus deren Zimmer mit nach Panama, weil sie sich vorstellt, die Mutter hätte diese Reise gern gemacht, die sie aber nicht geschafft hat. Und manchmal hatte ich den Eindruck, der Roman ist so konstruiert wie lauter Schnipsel von Familienerzählungen, die irgendein Onkel mal erzählt, irgendeine Tante, irgendeine Cousine und die so hängen bleiben und aus der dann eine Geschichte montiert wird, der aber das Zentrum fehlt. Und ich finde, man kann das gut so stehen lassen, wie Klaus Nüchtern, dem genau das gefällt, dass diese Fäden so offen sind. Und mich hat das manchmal wahnsinnig gemacht, dass ich wirklich dachte, meine Güte, was soll mir jetzt hier erzählt werden? Ich möchte es begreifen. Und die Depression der Mutter war für mich einfach ein Hilfsmittel zu sagen, okay, das kann ich verstehen, wenn man eine Depression so erzählt und auch die Lage, in die die zwei Kinder kommen, die diesen Sprachwechsel einfach offenbar nicht richtig vollziehen. Und solche Situationen gibt's ja auch, die praktisch den Einstieg in dieses Leben nicht gefunden haben und praktisch daran verunglücken letzten Endes.
Entschuldigung, das provoziert bei mir an Sie alle noch eine Rückfrage, ob Sie das denn wirklich als realistische Erzählung lesen. Ich habe ja schon versucht zu sagen, dass es mir sehr traumhaft erscheint. Und ich hatte auch den Gedanken, ob das irgendwie in sich eine Allegorie von Flüchtlingserzählungen birgt. Also es gibt ja so Schlüsselsätze, es gab nicht die geringste Aussicht auf Festigkeit. Immer wieder wird das Scheitern in Amerika und woanders sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Aber dann gibt es auch so Stellen, wo es heißt, hier schien alles wie zum Spiel gebaut, wie aus Papier. Man könnte es einfach umblasen, wenn man wollte. Also der Text verweist schon sehr oft auf seine eigene vielleicht Traumhaftigkeit, oder?
Ja, das habe ich mir auch als eine Möglichkeit überlegt, nicht realistisch zu lesen und als Traum. Also das ist auch völlig möglich oder auch als eine viel abstraktere Versuchsanordnung. Also im Sinne von absurdem Theater, im Sinne von Beckett, also etwas zu versuchen. Insgesamt heißt es von zwei Figuren, sie sind Statisten füreinander und Statisten haben kein Eigenleben. Und das bezieht sich auf eine bestimmte Konstellation, die wir jetzt nur am Rande angesprochen haben. Aber es passt eigentlich zu all diesen Figuren, dass sie nur Statisten für den anderen sind, weil sie ihr Innenleben komplett verbergen. Und das könnte man zum Beispiel von formalisierten Figuren sagen, von Schachfiguren zum Beispiel, die einfach nur regelhaft auf einem Schachbrett hin und her geschoben werden. Aber ist das eine Qualität, wenn man das
aber
nicht...
Aber vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden. Mir wäre das eigentlich lieber... Also ohne das jetzt zu sagen auf die einen, weil wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Fantasie, ein Traum, dann verliert der Roman meines Erachtens schon auch ein bisschen von seiner Härte, weil das sind schon dann auch ziemlich harte Sachen, die dort passieren, ja, die auch sehr realistisch geschildert werden. Und vielleicht kann man das als Möglichkeit stehen lassen und muss sich gar nicht entscheiden, ob das jetzt eine realistische oder eine traumhafte Erzählung ist. Vielleicht liegt sogar die Qualität genau in dem Umstand, dass beide Ebenen sozusagen intakt bleiben können, ohne dass man sich für eine entscheiden müsste.
Ich könnte noch ein Zitat ergänzen. Wir zerbrechen mitunter an Schlappheit, Faulheit und einem Mangel an Inspiration. Das ist auch ein sehr mutiger Satz für ein Buch und es passt auch hervorragend zu dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben.
Wobei es natürlich auch kühn ist zu sagen, wir zerbrechen an Schlaffheit. Das rein physikalisch ist das schwierig.
Trotzdem wollen wir das als Schlusswort nehmen. Der Roman Die Sprache meines Bruders von Gese Olkusch erschien im Residenzverlag Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Mainz zu Gast Maike Fessmann, Klaus Nüchtern und Jan Wiele. Und aus den besprochenen Büchern haben Iris Atzwanger und Johannes Schmidt gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.